schön, dass ihr da seid. Bundesliga, die nach der englischen Premier League zweitbesucherstärkste Liga der Welt, ist heute wieder für euch da.
Die Welt stimmt, glaube ich, nicht Europa, ne?
Wäre es vermutlich gewesen.
Nee, der Welt.
Nicht, dass sich jetzt irgendwer beschwert
aus Brasilien. Aber wieso zweit? Ist doch ein mehr Zuschauer als die Premier League gehabt, oder nicht?
Ich glaube, sie hatten an diesem einen Spieltag, auf den ich mich gerade bezogen habe, da meine ich, war die Premier League Erster und die zweite Bundesliga war Zweiter. Okay. Und dann kam, glaube ich, schon die Erste. Oder
ist das der, ist das gleiche Statistik, in der Dieter Bodensky kein Torhüter ist?
Muss man,
ich frage noch für einen Freund.
Muss man kurz aufklären, Nico?
Nee, mach ich nicht. Ich frage für einen Freund. Dann, ja. Es gibt, weißt du, es gibt Legenden aus dem Funk und Fernsehen. Das ja. Sind in den 80er Jahren Legende. Die hinterfragt man nicht.
Immer eine gute Idee, so Insider in der Sendung.
Ja, wenn ihr wissen wollt, wovon ich rede, dann guckt unsere Formate und abonniert den Kanal, verdammt nochmal.
Ja, Mann, das ist eure Eigenverantwortung.
So, ja. Ist auch euer. Wir sind dafür die Scheißstimmung hier verantwortlich.
Yes. Sehr schön. Wir reden über die zweite Bundesliga und tun das natürlich heute mit einem positiven Rückblick, weil natürlich.
Achso,
das nur, was?
Zack. Das machen wir wieder ein Spiel zu null. Sofort bist die Stimmung bei dir hier gleich. Ein positiver Rückblick ist. Wenn das 1-1 gewesen wäre, dann würdest du hier wieder sitzen wie ein Trauerklos.
Definitiv würde ich hier sitzen und ja, ist so.
Ja.
Und dieses eine Tor, und das ist eigentlich auch völlig lächerlich, wie der Fußball es schafft, den Emotionshaushalt so zu manipulieren, dass man entweder ein Scheißwochenende hatte oder ein gutes. Und das geht mir auch auf die Eier, aber ich bin dem hilflos ausgesetzt.
Ich fühl's, Bruder. Ich fühl's
100%. Ja, ist ja so.
Aber warum hast du noch keine Schiefermütze?
Also, weil das peinlich ist.
Aber du würdest es machen?
Nein, nie im Leben.
Beim Aufstieg würdest du es machen?
Ja, gut, okay, beim Aufstieg setze ich einmal eine Schiebermütze auf.
Nein,
ja.
Dann trägst du sie bei Bundesliga.
Ja, genau.
Aber ein Moin-T-Shirt wenigstens dann.
Wenigstens ein Moin-T-Shirt. Ich fand den Move gut mit dem Moin-T-Shirt. Der hat mir sehr gut gefallen. Da ist er auf jeden Fall gut beraten worden. Da zieh mal das Ding an, so. Wenn er da so stand, andere mit Winterjacke und kalt und er wieder so, nur T-Shirt, knapp. Also auch nur eine Nummer enger genommen, das Ganze. Schiefermütze auf, im T-Shirt da stehen. Hat ja auch nicht gejubelt beim Tor, habe ich gesehen. Ne? Also war ja direkt weiter, nächste Situation. Alle haben geschrien, nur er nicht. Ist der Aufstiegstrainer, ich sag, wie es ist.
Ja, also das ist natürlich jetzt ein bisschen vorgreifender Optimismus, aber das bin ich ja von euch gewohnt seit vielen, vielen Jahren und ihr nutzt jede Gelegenheit, um eine Sonne auf das Bild zu malen, auf dem es regnet und trübe ist.
Das Glas ist immer halb voll.
Aber lasst uns jetzt mal auch ein bisschen realistisch bleiben. Es ist immer noch ein 1-0 gegen Aufsteiger. Und damit sind wir jetzt schon mittendrin in der Analyse. Fangen wir wieder mit dem HSV an. Soll mir recht sein, kann ich mein Paket hier einmal loswerden. Fange ich mal ein bisschen früher an, weil wir hatten jetzt ja keine Sendung gemacht zum Trainerwechsel. Mhm. Und ich muss sagen, ich war eigentlich großer Baumgart-Fan aufgrund der Arbeit, insbesondere beim 1. FC Köln. Er hat natürlich mit Paderborn auch eine Mannschaft sensationell von der 3. in die 1. Liga geführt, aber dann auch sichtbarer, was er beim FC geleistet hat, aus dieser Trümmertruppe dann ein Europa-Conference-League, was, glaube ich, Teilnehmer zu machen, das war schon sensationell. Und dann war ich aber irgendwann am Ende so ein bisschen entzaubert, weil ich dachte, okay, er entwickelt sich jetzt nicht weiter, er merkt, okay, das wird in Köln funktioniert so nicht mehr, er kriegt die Kurve nicht und dann gibt's ja manchmal auch Trainer, so wie Christian Streich, hast du ja auch mal schön erklärt, der dann sagt, ich mache mal einen Schritt zurück und entwickel da mal ein bisschen was Neues. Das hat er in Köln so nicht geschafft, war er dann ein bisschen entzaubert für mich, weil ich das Gefühl hatte, okay, er hat wirklich nur diesen einen Plan mit 28 Flanken und hoher Intensität und dann war ich auch ein bisschen skeptisch, weil ich das Gefühl hatte, dass er gar nicht unbedingt Bolls Wunschkandidat ist, weil es mich ein bisschen verwundert hatte, dass er nicht unmittelbar nach der Trainerentlassung direkt Kontakt aufgenommen hat. Weil wenn du so einen Trainer hast wie Baumgart, der die Erfolge vorzuweisen hat, die er nun mal hat, dann kann es ja auch sein, dass ein anderer Verein, der vielleicht ein bisschen besser dasteht, auch finanziell und sportlich, vielleicht VfL Wolfsburg, keine Ahnung, irgendein Verein, der Bock hat auf Intensität, dem dann wegschnappt. Und deswegen hat mich dieses Zögern so ein bisschen irritiert. Und das war direkt mein Gefühl, okay, das ist gar nicht sein Wunschkandidat. Der ruft erstmal wieder in Dänemark an, bei drei Trainern oder bei Kwasniok in Paderborn. Und am Ende wird's dann die dritte Lösung. Aber ich bin nach der ersten Pressekonferenz von Baumgart, nach dem ersten Spiel und nach der ersten Postspiel-Pressekonferenz wirklich fast so an der Schwelle zur Aufbruchstimmung, um es vorsichtig zu formulieren.
Und das dir.
Ja, weil ich finde, Baumgart hat sich gut verkauft, sowohl bei der Antrittspressekonferenz als auch jetzt insbesondere nach dem Spiel gegen Elversberg, was er gesagt hat. Klare Ansagen. sich auf den Gegner vorbereiten. Auch den Gegner ernst nehmen und auch ein paar Worte zum Gegner verlieren. Und nicht einfach nur, wir sind bei uns und der Gegner muss sich nach uns richten, Punkt. So, und das war so erfrischend. Und auch wie er sich teilweise zu einzelnen Spielern geäußert hat. Dann hat ein Journalist in der Pressekonferenz die Vorlage gegeben und gesagt, ja, hier, Königsdörfer, der hat ja ein richtig gutes Spiel gemacht. Und dann sagt halt Baumgart, nee, hat er nicht. Er hat zwar das Tor gemacht, aber es war, und exakt so ist es. Er hat halt kein richtig gutes Spiel gemacht und er muss ihn noch entwickeln, dass er seine Stärken besser auf den Platz bringt. Und klare Ansagen, hat mir super gefallen. Und sportlich, und das ist jetzt vielleicht das relevantere Thema, war ich auch sehr zufrieden, dass Baumgart versucht, eine defensive Stabilität zu schaffen, dass es nicht mehr dieses Harakiri ist, mal wieder zu null gespielt. Und auch, was er dann zur Halbzeit gesagt hat, nämlich den Spielern gesagt, ey Leute, ihr dürft im Mittelfeld nicht so oft den Ball verlieren, wir spielen gerade gegen die konterstärkste Mannschaft der zweiten Liga, gebt mal bitte den Ball denen nicht so leicht. Und dann, klar müssen die Spieler sich jetzt erstmal dran gewöhnen, sich umgewöhnen, nach 2,5 Jahren Walterball, musst du es aus dem Muskelgedächtnis kriegen, ist ja klar, das wird eine Weile dauern. Ich glaube nicht, dass man erwarten kann, dass er nach dem ersten Spiel direkt die Mannschaft auf links krempelt, aber da waren schon viele Ansätze bei, die mich positiv stimmen. Und ich bin fast so auf dem Weg, wirklich Baumgart-Fan zu sein und so ein bisschen die Skepsis, die ich anfangs hatte, vielleicht auch aus Schutz abzulegen.
Ich hab's dir gesagt. Kannst du mir nicht an. Du denkst immer, hier ist so eine hämische Werder Bremen-HSV-Grenze.
Woher kommt das? Das ist der Gedanke,
den ich habe. Ja. Aber darüber. Kannst du nicht, dass ich einfach drüber springe und sage, nein, glaub mir, Baumgart ist es für euch. Ja. Ist das der Richtige? Das sage ich dir seit Sekunde eins.
Ja,
das nicht?
Das ist jetzt nicht die gewagteste These, die du je geäußert hast. Aber ja, es wäre ja schön, wenn es so ist. Ich will da nicht gegen angehen. Ich finde natürlich jetzt die Herleitung ein bisschen anmaßend aufgrund deiner prognostischen Misserfolge. Kann man das so sagen?
Hallo, Nick Woltemade hat gespielt am Wochenende.
Ja, in Bezug auf den HSV meine ich.
Ja.
Gut, aber ich bin vorsichtig optimistisch. Der Weg ist noch lang, aber ich glaube, dass Baumgart wirklich gut funktionieren kann und vor allem, was ich bei ihm mag, auch diese Identifikation, muss man ja auch sagen. Weil du hast mit Tim Walter einen Trainer, der bei allem, was man jetzt über sein stures System sagen kann, er hat ja nun mal schon die Fans und die Mannschaft zusammengeschweißt. Er war jetzt nicht der Trainer, der die Kabine verloren hatte, sondern er hat da auch was entwickelt. Und der sportliche Erfolg blieb am Ende aus, auch wenn er zweimal Dritter wurde. Der Aufstieg ist das Ziel gewesen, das hat er nicht erreicht. Aber da ist auch eine gewisse Gefahr drin, dass du halt diese Aufbruchstimmung, diesen Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft und so weiter, dass du das verlierst und auch die Kontinuität verlierst, wenn Bold jetzt in Frage gestellt wird, wenn Baumgart nicht funktioniert und so weiter, dass alles wieder schön kaputt geht, was so 2,5 Jahre eine gewisse Festigkeit entwickelt hat. Und ich glaube, dass Baumgart der richtige Mann ist, der die Fans abholt, und selber, darauf wollte ich eigentlich hinaus, nie schüchtern war, klarzustellen, dass er HSV-Fan ist. Er ist ja selber Fan des Vereins. Und deswegen ist das auch authentisch, diese Identifikation. Deswegen, das macht schon Spaß bislang, auch wenn man jetzt sportlich das nicht überbewerten darf. Es ist ein 1-0 gegen Aufsteiger. Elversberg hatte Chancen. Elversberg hätte auch das 1-1 machen können oder auch vielleicht in Führung gehen können. Und deswegen darf man das jetzt auf keinen Fall heller zeichnen, als es ist. Nico, auch du nicht. Aber das Wichtige ist eine gewisse defensive Stabilität und ein gewisses Denken. Den Ball vom eigenen Tor fernzuhalten, ist halt erkennbar. Und das freut mich.
Das Spiel hat doch aber auch diese zwei Punkte gezeigt, die ich die ganze Zeit auch schon aus der Entfernung immer beobachte. Wenn du hinten den Laden zuhältst, hast du vorne genug Qualität, dass du halt das eine Tor mehr machen wirst als der Gegner. Und wenn die sich wirklich so sammeln, dann wird das ja ab jetzt für Mannschaften richtig unangenehm gegen den HSV, weil halt mit genau das, was er gesagt hat, auch so mit Kleinigkeiten wie Königsdörfer kein gutes Spiel und ein Tor gemacht, so, die werden alle keinen Spaß mehr haben da hinten. Die werden jetzt alle richtig ackern müssen, bis sie dann das System so spielen, wie er es haben will. Und für eine zweite Liga wird das auf jeden Fall mit dem Kaderpotenzial dafür sorgen, dass sie, also ich Aufstieg, weißt du selber, ne? Ja, ein bisschen Fürth fängt an, richtig mitzumischen. So, Hannover will noch ein bisschen mitspielen, Paderborn will noch ein bisschen mitspielen, Düsseldorf hat sich noch nicht aufgegeben. Die werden alle noch ein bisschen ärgern. Mhm. Aber die Karten sehen, finde ich, wesentlich besser aus, als noch unter dem Bewusstsein, du fährst zu Walterball HSV und dann holt jeder irgendwie irgendwas.
Ja, und vor allem die Gegner, das Gute ist, die Gegner müssen sich jetzt auch neu einstellen, weil seit 2,5 Jahren weiß jeder, wie der HSV spielt, ja, und jeder weiß exakt, was du machen musst.
Ja.
Und jetzt auf einmal, alle, die sich gefreut haben, okay, beim HSV muss ich jetzt keine große Vorbereitung mehr machen, die müssen sich jetzt auch umstellen.
Ja, wobei man da fairerweise sagen muss, was jetzt Baumgart macht das auch nicht unbekannt. Er hat jetzt auch nichts gemacht, was man von Baumgart noch nie gesehen hätte.
Nö, aber du so musst Lösungen dagegen finden. Also, ja, also ich finde, der HSV, der Waldarbeit gibt mehr Möglichkeiten für eine relativ stupide Zweiligatruppe sich.
Kann aber auch, muss ich mal gucken. Ich bin gespannt, wie das die nächsten Spiele wird, weil natürlich du auch als Gegner sagen kannst, wir lassen uns gar nicht auf diese Intensität ein im Mittelfeld, wir lassen uns gar nicht auf das Pressing ein, wir ballern lang auf die Flügel. Das könnte auch gegen Baumgart funktionieren, aber da muss man mal schauen, ob sie da Lösungen finden und ob sie auch jetzt Lösungen finden gegen Osnabrück, gegen Wien, Wiesbaden, die wahrscheinlich 30-35% Ballbesitz haben werden, egal ob der Trainer Tim Walter heißt oder Steffen Baumgart. Das ist ja auch völlig klar, dass der HSV gegen diese Gegner ein anderes Spiel spielen muss, als der erste FC Köln das in der ersten Liga tun konnte. Das ist ja der Fluch des Hamburger SV. Aber grundsätzlich, wenn du diese Euphorie mitnimmst und dann auch die Spieler mitnimmst, ich glaube, dann kann das erstmal kurzfristig zu was führen, weil du hast ja auch noch die Anlagen im Ballbesitz. Das war in der ersten Halbzeit jetzt gegen Elversberg nicht so gut, weil du da schon gemerkt hast, die Spieler haben noch, sind so hin und her gerissen zwischen alt und neu, haben da immer noch den Ball laufen lassen. In der zweiten Halbzeit waren sie deutlich direkter unterwegs, hatte ich das Gefühl, deutlich schneller nach vorne unterwegs. Aber sie kommen trotzdem noch eine gewisse Sicherheit im Ballbesitzspiel, die sie abrufen können. Auch wenn Baumgart jetzt deutlich gesagt hat, die Verteidiger sollen jetzt erstmal verteidigen und der Torhüter soll erstmal ein Torhüter sein. Aber trotzdem ist es ja nicht die beste, die schädlichste Grundlage, von der sie kommen. Es ist ja nicht so, dass da eine dysfunktionale Mannschaft vorgelegen hat.
Nee, überhaupt nicht. Und nach vorne, und das muss man auch mal vergleichen mit den Jahren zuvor, unter Hacking oder Tune, die haben alle kein wirkliches Offensivkonzept entwickeln können, wo du einen tiefstehenden Gegner bespielst. Das war immer das Problem des HSV, dass dieses behäbige, handballartige von links nach rechts, und der Gegner konnte immer schön mitverschieben, keine Lücken von. Und das hat Walter ja wirklich geschafft, da vorne etwas zu entwickeln, was auch regelmäßig für Torgefahr steht, weil der HSV hatte nie ein Problem, Tore zu schießen. Du hast immer das Gefühl gehabt, die liegen zwar 2-0 hinten, aber sie können trotzdem jederzeit zurückkommen, weil die Qualität da vorne natürlich auch vorhanden ist. Das dürfen sie natürlich nicht verlieren, aber klar, wenn du dann die Defensive mehr stärkst, wirst du vielleicht auch vorne in gewissen Bereichen weniger Überzahl haben, du hast weniger Risikobereitschaft. Das kommt natürlich zu einem Preis. Man kann jetzt nicht erwarten, dass du vorne dieses gleiche Gefühl hast jedes Mal, okay, kein Problem, 3-4 Tore, easy, aber gleichzeitig diese defensive Stabilität mitentwickelst. Also trotzdem, ich bin vorsichtig optimistisch, dass es aufwärts gehen kann.
Ja, vor allem der Spielplan ist jetzt in Ordnung. Jetzt erstmal noch gegen Osnabrück zu Hause, dann auswärts Düsseldorf.
Ja, das wird schwierig.
Ist nicht leicht, ja. Aber die sind jetzt auch haben zwar Wochen wieder gewonnen, aber sind sehr schlecht in die Rückrunde gekommen, haben ja auch ihre Probleme.
Und ein Spiel, das eben diese Intensivität, das wird ja voll das wäre ein Baumgart-Spiel.
Genau, also bei zwei Heimspiele jetzt gegen Osnabrück und dann nachher noch gegen Wien Wiesbaden nach dem Düsseldorf-Spiel. Da kann man schon diese Euphorie entschärfen und die Leidenschaft, die man braucht. Und die Tabellensituation ist ja auch so, dass du relativ schnell wieder vorne dran bist. Also zwar nur 41 Punkte, das ist keine besonders herausragende HSV-Saison bisher. Ja. Aber das reicht für Platz 3 und es reicht auch, wenn man jetzt die nächsten Spiele gewinnt, um dann wirklich die Aufstiegsränge anzugreifen.
Ja, klar. Also Aufstiegsränge angreifen, sie stehen auf einem der Ränge.
Ja, auf dem dritten.
Relegationsplatz, ja.
Relegationsplatz,
ja. Also, klar, und ich weiß, der wird immer so ein bisschen abgetan, so, aber ich finde, dieser eine Punkt auf Kiel.
Ja, aber das Problem ist ja, um da jetzt nichts. Die Überleitung zu basteln, es gibt ja nicht, außer St. Pauli, die jetzt nochmal herausragen aus der Liga, aber dahinter gibt es ja keine klaren Aufstiegskandidaten. Selbst so ein Fürth muss sich gegen 10 Nürnberger mühen zu dem 2-1-Sieg im Derby. Selbst halt ein Hannover 96, er hat jetzt eine Serie gestartet, aber dann direkt jetzt wieder gegen Osnabrück dieses 0-1, dieser Rückschlag. Also da ist ja sehr viel auch schwankend dahinter. Also es ist da keine Mannschaft, die sich aktuell klar rauskristallisiert. Bis zum Wochenende hätte man noch Hannover sagen können mit ihrem Lauf, aber sonst ist da keine Mannschaft da, die so den Lauf hat, dass man sagen kann, die galoppiert jetzt davon. Kiel ist seit Wochen auf einem absteigenden Ast. Auch wenn sie überragend gespielt haben mit diesem 4-3.
Absteigender Ast finde ich ein bisschen zu viel. Sie haben Sachen liegen gelassen. Sie haben nah am Optimum auch gepunktet, finde ich, mit dem Kader, den sie haben. Und das ist jetzt folgerichtig. Aber wenn du 11 Spieltage vor Schluss in der Position bist, in der Kiel ist, dann kannst du auch in so einen Rausch kommen. Ne? Und dann kannst du auch ein bisschen überperformen. Von daher, ja, jetzt haben sie gegen St. Pauli gespielt. Das ist ja das eigentliche Spitzenspiel. Da müssen wir gleich natürlich auch noch mal drüber sprechen. Erster gegen Zweiten. 3-4.
Also, und ich finde, für Kiel spricht, Pauli führt nach 30 Minuten 3-0. Und dann da kommst du wieder zurück.
Ja. Also, ja, klar,
am Ende gewinnst du es nicht. Aber
ich habe jetzt nur rein von den Ergebnissen gesprochen. Sind in der Rückrundentabelle 7 Punkte aus 6 Spielen. Aber wenn sie das durchhalten, wäre das nicht, wird das nicht reichen.
Dann wird nicht reichen.
Das, aber das wollte ich damit nur andeuten.
Also ja, auch ein bisschen aus der Ferne beobachtet, so auf das, was Kiel gemacht hat und dass du zu Hause gegen St. Pauli verlierst. Also wenn du es gewinnst, sieht die Tabellenkonstellation, dummster Satz, den ich sagen kann, ganz anders aus, weil es punktgleich so ist. St. Pauli jetzt wirklich mit dem Vorsprung, den sie sich dann auch verdient haben, da weggezogen. Aber ich finde, das Spiel hat schon gezeigt, dass Kiel da ist. Also ich würde da moralisch auf jeden Fall was draus holen, aus das Spiel noch fast wieder zu drehen. So, dass sie überperformen, glaube ich auch. So. Das ist so ein bisschen wie so ein paar andere Truppen, so auch bei Paderborn oder bei im Prinzip bis vor kurzem noch Elversberg war es ja auch so, Magdeburg auch immer so ein kleines bisschen, dass sie auch so alle Euphoriewellen hatten. So, aber es hat auf der anderen Seite halt auch gezeigt, dass St. Pauli diesen einen kleinen Knacks mit der Niederlage gegen Magdeburg insgesamt jetzt sehr gut weggesteckt haben und da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Also ich tue mich im Moment, und ich bin ja nun mal St. Pauli recht nah und ich versuche das aber so neutral wie möglich zu betrachten, ich tue mich schwer, irgendwelche Argumente zu finden, warum die nicht so weitermachen und am Ende als Meister aufsteigen sollten. Und da kann das Duell mit dem HSV ein entscheidender Faktor sein, hinten noch am 32. Spieltag. Aber bis dahin, die marschieren weiter.
Ja.
Das finde ich krass beeindruckend, wie sie es machen.
Ja, die sind auch in einem Tunnel. Ja. Das merkst du auch, die haben eine Mission, die wollen aufsteigen und die sind in einem Tunnel und die wanken auch nicht. Die haben natürlich immer mal wieder Momente, auch teilweise auch hinten raus oder so, ne, wo sie auch ein bisschen Glück brauchen, jetzt wie gegen Kiel. Eigentlich kurz vor Schluss kann das 4-4 fallen. Ne, dann, das ist, hat ja auch dann eine Ursache, wenn du einen 0-3 zur Halbzeit noch ein bisschen verspielst, die nicht nur in der Stärke Kiels zu finden ist, sondern vielleicht auch darin, dass St. Pauli dann ein bisschen überpaced hat vielleicht und nach hinten raus das Tempo nicht so halten kann. Das ist ja auch, da ist es vielleicht eher so ein Ansatz. Aber die sind natürlich von allen Mannschaften da oben, die wir jetzt aufgezählt haben, bis runter Hannover kannst du ja mindestens gehen, Paderborn, Düsseldorf. Ich würde mal bei Hertha einen Strich machen. Die haben jetzt durch die jüngsten Ergebnisse da, glaube ich, die letzten Aufstiegsambitionen auch begraben müssen.
Wie dumm aber auch eigentlich, wenn man sich mal überlegt, wo Hertha in den letzten Wochen Punkte
gelassen hat. Ja, lass uns kurz gleich zu Hertha kommen und St. Pauli noch einmal jetzt diese Brücke noch nicht nehmen, sonst kommen wir von St. Pauli ab.
Sorry.
Also ich glaube schon, dass St. Pauli als Meister hochgeht und vor allem, weil auch, nicht nur weil sie jetzt das direkte Duell gewonnen haben, das 6-Punkte-Spiel gegen Kiel, sondern weil die anderen Mannschaften darunter eben nicht diese letzte Konstanz haben. Jede Mannschaft da war schon mal an einem Punkt, wo du dachtest, okay, das ist jetzt vielleicht Number One-Verfolger und alle haben geschwächelt. Und das ist auch so ein bisschen natürlich die Stärke des Moments, die St. Pauli hat, dass der eine starke Konkurrent einfach fehlt und sie dann vielleicht relativ zeitig in der Saison, wenn es so weiterläuft, auch schon aufgestiegen sein können. Ne? Wenn du jetzt 6 Punkte Vorsprung hast oder 5 Punkte Vorsprung hast.
Nee, 6. Wir reden ja auch bei St. Pauli darüber, dass die Leistung nicht mehr ganz diese Brillanz hatten, wie sie irgendwann Mitte der Hinrunde hatten, wo sie ja wirklich jeden Gegner wegdominiert haben und auch wenn das 1-0 gefallen ist, wusstest du, das Ding ist tot.
Ist aber auch klar, weil die Mannschaften sich darauf eingestellt haben.
So ein Stück weit klar auf dieses Ballbesitzspiel, dieses Ruhige, dieses Locken auch, die lassen sich nicht mehr locken so leicht und trauen sich auch vielleicht mehr zu. Jetzt so ein Kiel ist auch noch ein spezieller Fall, weil die natürlich dann auch 5 Stürmer reinwerfen, wenn das Spiel nicht läuft und dann plötzlich eine Wucht entfackeln, die kein Gegner so richtig kontrollieren kann. Aber St. Pauli hat halt immer noch die größte Stabilität in jeder Spielphase. Jetzt besprechen wir natürlich nicht das Kiel-Spiel, wo das jetzt so ein bisschen gefehlt hat, aber grundsätzlich sind die halt eine Mannschaft, die auch mal ein Spiel 1-0 gewinnt. Und auch klar, da ist jetzt vielleicht nicht mal dieses Feuerwerk, aber sie haben diese Ergebniskrise, die sie auch hatten im Winter, so ein bisschen hinter sich gelassen und in der Rückrundentabelle sind sie wieder ganz klar Erster, der St. Pauli.
Und ich meine, die meisten Siege, so halt auch 9 Unentschieden, ne? Und dieser Faktor, dass sie da vielleicht, ich gehe deshalb darauf, weil es gab den Moment, wo man darüber gesprochen hat, vielleicht fallen ihnen diese Unentschieden noch auf die Füße, weil sie nicht genug Spiele gewonnen haben. Jetzt ist es ja eher so, dass sie einfach keine Spiele verlieren. Also du kannst diese Tabelle so herrlich schön in beide Richtungen lesen und im Moment ist das genau der Faktor, warum sie so einen Abstand vor dem Rest haben. Mhm. Weil sie keine Spiele verlieren, bis auf das eine jetzt gegen Magdeburg, was halt dazugehört, dass du mal irgendwo so ein Spiel verlierst.
Ja. Wen seht ihr denn dahinter noch als größten Konkurrenten?
Ey, das kann ich dir gerade, also HSV.
Ja, gut, klar, jetzt außer St. Pauli, Kiel sind jetzt HSV sind in der Pole Position. Und wer sind die Verfolger? Ist jetzt die Frage, die ich damit stellen wollte.
Also, ich hätte Düsseldorf und, also Düsseldorf, dass die so abreißen lassen, finde ich ein bisschen aus Düsseldorfer Sicht enttäuschend, weil Düsseldorf ist auch ein ambitionierter Verein. Und klar, das wird immer so ein bisschen jetzt überstrahlt vom HSV, der seit 6 Jahren versucht, wieder hochzukommen. Haha, dahinter kann sich jeder verstecken. Aber die Wahrheit ist, dass Düsseldorf auch seit Jahren das Ziel Aufstieg formuliert. Und die haben jetzt ab und zu, dann sagen sie mal, okay, wir lassen uns noch ein bisschen mehr Zeit oder auch nicht. Aber intern in Düsseldorf ist der Aufstieg das Ziel. Das ist einfach so. Und deswegen kannst du Platz 7, das ist derzeit, also wenn sie am Ende 7. werden, ist es für Düsseldorf eine enttäuschende Saison.
Ja.
Und ich hatte auch gedacht, dass sie bis zum Schluss noch mehr mit dem Aufstieg zu tun haben. Es sind 4 Punkte, ne? Bis Platz 3. Also das kann sich innerhalb von 2 Wochen auch komplett drehen und die sind wieder Dritter.
5 Punkte für sie.
Bis Relegationsplatz?
Düsseldorf hat 36, oder?
Ja. Stimmt.
5 Punkte.
Paderborn hat genau. So, deswegen, da bin ich ein bisschen überrascht. Paderborn hat so ein kleines Momentum, aber eigentlich müsste es Hannover sein, die ich da oben am ehesten noch mit drin sehe. Fürth ist natürlich jetzt auch gerade gut drauf, aber trotzdem, ich würde am ehesten sagen, neben den 3, die da jetzt oben stehen, ne? Kiel ist ja klar, die brauche ich jetzt nicht aufzählen, dass Hannover da vielleicht noch die besten Chancen hat. An der Bremer Brücke kannst du mal verlieren, das ist jetzt schon. Also klar, die sind jetzt Letzter, aber das
ist zwei Teams passiert.
Zweite,
aber das kannst du mal verlieren als HSV-Fan. Ja, die waren das einzige Team, das bisher da verloren hat, Bremer Brücke.
Ja, aber dafür, dass die Teile, die sind,
darf
was ich damit sagen ist, sagen, wenn du in Osnabrück spielst, das klingt jetzt so, die sind abgeschlagen, Tabellenletzter.
Ja,
und man denkt sich, das ist ein easy win und jeder haut die 5-0 weg.
Den Gag muss ich natürlich nicht mitnehmen. Ja.
Finde ich auch gut, ist auch ungewohnt, dass
das von dir Osnabrück, die haben nur
gegen aber da geh ich sachlich dahinter. Nee, wenn du von den Ansprüchen sprichst, die Hannover hat und die haben sie, dann darfst du nicht in Osnabrück verlieren.
Sie haben ihre Chancen gehabt, aber es ist natürlich, unter Koshinat ist Osnabrück sehr viel kompakter und auch sehr viel intensiver, aggressiver. Das ist wirklich ein unangenehmer Gegner mittlerweile. Das waren sie in der Hinrunde selten.
Mhm.
Aber trotzdem hätte er das Spiel auch gewinnen können.
Müssen in der Konstellation, in der du dich da oben einfach befindest. Mhm. Weil 4 Punkte sind da trotzdem auch 4 Punkte. Ne? Das sind, also, du wirst selber. Das sind 2 Spiele, die du brauchst, um das 1-1 zu holen. Das wird alles noch, und du hast jetzt einen HSV, der diese Karte gezogen hat, die du brauchst, um erstmal ein kleines bisschen Schubkraft wieder in die Rakete zu kriegen.
Ja.
Dann sind es 5 Punkte auf Kiel, bei denen ich noch am ehesten auch sehe, dass sie gerade so ein kleines bisschen schwächeln. Also ich tue mich schwer mit den Mannschaften darunter. Ich sehe da, also bisher hat keine von denen ja so einen Effekt. Hannover hat jetzt ein bisschen gerade gehabt, man muss mal gucken, wie sich das die nächsten Wochen entwickelt. Aber dass da so ein Zug entsteht, der wirklich auch eine Machtdemonstration ist. So. Alle zeigen mal gute Spiele, mal schlechte Spiele. Fürth gewinnt jetzt ein Derby, aber unter anderem auch, weil sie, glaube ich, was 60 Minuten in Überzahl sind, gefühlt oder so. Das ist nicht die Dominanz, die du brauchst, um irgendwie HSV und oder vielleicht sogar St. Pauli gefährlich zu werden.
Ja.
Es ist offen, dieses Jahr wieder, es kann natürlich auch in 5 Wochen so sein, dass man sagt, oh, da haben sich 3 Vereine rauskristallisiert, die da das unter sich ausmachen. Momentan ist es noch sehr eng und ich würde tatsächlich bis Düsseldorf gehen, wobei Düsseldorf eben wirklich eine sehr schlechte Rückrunde spielt und die müssen sich erstmal wieder finden und sie zu sich selber kommen, aber spätestens ab Paderborn, wenn die noch mal wirklich einen Lauf kriegen, kann da jeder noch mit eingreifen.
Aber mein Hot Take, nächstes Jahr 3 Nordclubs mehr in der Bundesliga.
Das wäre schön.
Und Pauli, Holstein und
Hannover ist auch noch mit.
Hamburg, Hannover, ja gut. Ja,
also 4
ich liebe ja solche Konstellationen, die leider nie passieren. Mhm. Es gab ja auch mal dieses Gesch von Werder Bremen, HSV in der Relegation und so ganz. Stell dir mal vor, Steffen Baumgart mit dem HSV in der Relegation gegen
den ersten FC Köln. Also die Köln-Fans haben das
hier haben sie hier kotzen
jetzt keiner hat da Bock drauf. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Schere ist so groß mittlerweile zwischen Liga 1 und 2. Klar.
Das sagst du jedes Mal, aber Köln hat keine Stürmer.
Guck dir die Relegation, noch nicht. Aber Davy Selke zum Beispiel ist doch jetzt ein Stürmer, wo du auch als Zweitligist sagst, ja, das ist ein guter Zweitligastürmer. Deswegen im direkten Duell ist das jetzt kein Nachteil.
Nee,
so, und der wird vermutlich ja fit sein bis zur Relegation. Und was ich damit sagen will, ist, egal ob es Köln ist oder Mainz, der Zweitligist wird nicht Favorit sein, insbesondere gegen Mainz nicht. Und ich sehe momentan die Chancen höher, dass Mainz Relegation spielt als Köln, weil sie, finde ich, noch mehr Qualität haben. Und das haben sie jetzt ja auch wieder gezeigt. Da ist was in Mainz, auch durch den Trainerwechsel. Deswegen würde ich jetzt, egal wer Relegation spielt, es wird schwer werden. Und dann lass uns mal ein bisschen die Tabelle noch runter gucken und mal einmal in Berlin kurz Station machen, die jetzt in Braunschweig bei formstarken Braunschweigern, die auch nach dem Trainerwechsel ganz anders spielen als davor, die in der Rückrundentabelle, ich weiß nicht, also ziemlich weit oben sein müssen.
In der Rückrunde gibt es aber jetzt nicht mehr, weil es ja zuletzt ein bisschen abgeflacht ist, aber die sind gut drauf.
Ja, im Vergleich zu dem, wo sie in der Hinrunde waren?
Nee, im Vergleich zu dem Trainerwechsel. Danach hatten sie, gab es ja irgendwie eine Zeit lang, wo sie irgendwie 5 von 6 Spielen gewonnen haben. Ich glaube, wir haben jetzt auch zweimal verloren gehabt zuletzt.
Sie sind in der Hinrundentabelle 17. und in der Rückrundentabelle 6.
Ja.
Das
ja,
meine ich. Dies, also da ist schon eine andere Mannschaft auf dem Platz jetzt.
Ja, das ist total eine andere Mannschaft auf dem Platz, ja.
Und das ist total lustig. Ich habe ja so ein paar Kandidaten, mit denen ich mich immer über die S2-Liga-Vereine unterhalte. Und anderem ist Köchi, einer von denen, Christoph Köchi, der auch da, da habe ich das letzte Mal auch schon erzählt, so in Funktion sich versucht hat zu positionieren. Also Die Hard Braunschweiger. Der also hat mir eine Sprachnachricht dazu geschickt, ganz lustig. Auch so eine Zeile daran fand ich cool. Verlieren auf St. Pauli und sind unglücklich darüber.
Mhm.
Und das lässt im Moment, glaube ich, tief in das Selbstverständnis von Braunschweig blicken, aufgrund der Tabellenkonstellation, wie wir stehen. Dass selbst da das Gefühl war, okay, wir fahren zu St. Pauli und wir kriegen, er meinte selber, vor ein paar Wochen hättest du gedacht, oh, hoffentlich wird sich zweistellig. Jetzt fährst du hin und ärgerst dich über die Niederlage. Dieses mentale Selbstbewusstsein ist, glaube ich, das Entscheidende, dass Braunschweig noch ein sehr gewichtiges Fund sein, für die noch ein gewichtiges Fund sein kann. Da unten, denn sie haben es geschafft, sich über einen Strich zu paddeln.
Mhm.
Das heißt, die Konkurrenten, die sie hinter sich halten müssen, sind Kaiserslautern und Rostock. Und über die beiden können wir noch sprechen. Dann kann ich theoretisch gleich 2 Sätze hinterhersetzen. Dann bei Rostock. Das auch liebe Grüße an Simon, der immer mich so ein kleines bisschen darüber updatet. Nach wie vor kein besonders gutes Gefühl nach seinen Augen für seinen eigenen Verein, ob sich das hält. Das Einzige war nur, es ist nur gut zu sehen, dass Kaiserslautern halt noch desolater gerade ist und dass man deshalb vielleicht da auf Platz 16 schielen kann. Heißt wiederum, dass Braunschweig eigentlich wahrscheinlich, also natürlich muss ich nach unten gucken, aber von den unten, den dreien, die dann auch in der Runde sind, wahrscheinlich das schwer, mit Abstand schwerste Pfund ist, was aber damit auch noch am besten dasteht gerade.
Ja. So, also, müssen halt die Hypothek der Hinrunde mit sich rumschleppen, also der Anfangsphase der Hinrunde.
Ja, solange sie überm Strich bleiben. Und ich stimmt, bin ja, ja. da bleibe ich ja auch natürlich immer so ein bisschen Lokalpatriot. Ne? Ich freue mich darüber, wenn Braunschweig drin bleibt.
Ist das wirklich so norddeutsch?
Ich bin Hamburger, Digga. So, natürlich. Also da sind sie alle. So, ich meine, Hannover, da habe ich so eine ganz persönliche eigene Meinung zu der Stadt, die ist eigentlich nicht öffentlich. Aber ansonsten.
Oh, können wir jetzt wohl über Hannover streiten?
Nee, können wir nicht.
Will er sich keinen Ärger machen.
Und ich weiß auch, dass du, also was war es jetzt, glaube ich, am Wochenende Braunschweig gegen Herder, ne?
Mhm.
Da ging es ja auch richtig zur Sache. Und da gab es ja auch richtig so Fanhauerei und so.
Mhm.
Das ist auch ein Pflaster, das ist nicht ganz ohne. Ich bin da auch schon zweimal gewesen. So, das ist schon ein eigenes Völkchen da rund ums Stadion. Aber das hat seinen Charme und ich freue mich, wenn die drin bleiben. Und ich habe ganz offen, ich habe lieber Braunschweig in der zweiten Liga als Wiesbaden. Aber Wiesbaden ist mir vollkommen egal.
Ja.
Betretenes Schweigen wollte
ich Nein, überhaupt nicht. Das ist, Braunschweig gehört auch in den Profifußball. Und ich würde jetzt mal, klar, dritte Liga ist mittlerweile auch eine Profiliga, aber da würde ich jetzt trotzdem mal nach der zweiten Liga nochmal einen gehörigen Cut machen wollen. Die haben eine super Fankultur, die ist eine Traditionsmannschaft und die gehören absolut mal in die zweite Liga rein. Und ich würde das sehr schade finden, wenn sie absteigen. Also es ist einfach, die bringen halt eine coole Farbe mit. Und das ist eine der Mannschaften, die auch für die Attraktivität der zweiten Liga wichtig ist, auch wenn sie sportlich zumeist gegen den Abstieg kämpfen. Aber trotzdem, das ist einfach da Stimmung im Stadion, die bringen Auswärtsfans mit und deswegen gehören die in jedem Fall in die zweite Liga. Und ich freue mich sehr über diesen Aufschwung auch einfach.
Lass uns aber doch gerne mal jetzt bei Kaiserslautern einmal kurz bleiben. Weil da
haben wir Hertha übersprungen, ne? Da wollte ich gerne auch nochmal, aber da haben wir dieses Hertha-Spiel.
Ich muss auch noch mal direkt in den Abstiegskampf gehen.
Lass uns gerne dann da jetzt bleiben und Kaiser, aber lass uns dann vielleicht nochmal kurz zurück.
Dann gehen wir mal zu Hertha erstmal. Mach die Hertha erstmal. Ich weiß nicht, was du da noch sagen willst.
Nee, ich wollte einfach nur eine kleine Bestandsaufnahme machen, weil ich immer, also auch während der schlechteren Zeiten immer wieder gedacht habe, ich schreibe die Hertha noch nicht ab, weil die so ein großer Club sind und ich dann auch irgendwo finde, wie blickt man auf den HSV und wie blickt man auf Hertha? Und klar, beim HSV hast du immer so ein bisschen Häme, auch von außen mit dabei, durch diese Relegation, durch diesen Niedergang, die waren sportlich, aber in den Jahren vorm Abstieg auch nicht besser als Hertha. Also Hertha hat auch schon mal Champions League gespielt und Europa gespielt und deswegen ist jetzt Hertha nicht so weit entfernt vom HSV, aber trotzdem ist da irgendwie, wenn der HSV so eine Saison gespielt hätte und auf dem 8. Platz wäre nach 23 Spieltagen, da wäre mehr Häme, mehr. Ja, weißt du, was ich meine? Und die Hertha taucht so ein bisschen ab und man muss deren Aufstiegsambitionen eigentlich abschenken. Aber das ist so, man hat sich so relativ schnell damit abgefunden, dass das so ist.
Und das finde ich total krass. wenn du zur Saisonbeginn dir die Zweitliga-Tabelle, also das, den Roaster, der eine Zweitliga-Saison spielt, anguckst, guck mal nach bei Aufstiegsprognose, da war bei 99,9% aller Teilnehmer war mindestens einer von beiden dabei, wenn es darum ging, um Aufstieg mitzuspielen. Und die beiden haben 23 Spieltage lang aber mal so überhaupt gar nichts damit zu tun. Und die werden jetzt auch die nächsten 10 Spieltage nichts damit zu tun haben. Bei Schalke wird das daran, da kommen wir gleich noch zu, noch im Desaster enden, da bin ich mir ehrlicherweise ziemlich sicher. Vielleicht nicht Abstieg, aber auf jeden Fall personell. Und Hertha hat es, und das ist halt auch interessant, geschafft, sich von innen zu regulieren. So. Ich glaube, die haben dadurch hingekriegt, dass sie den Burgfrieden zwischen Kurve und...
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Verein hingekriegt haben, einen Schicksalsschlag mit einem Präsidenten, der verstorben ist. Mhm. Das führt ja alles so ein kleines bisschen zusammen. Diesen Mantel von dem bösen Investor zu dem anderen bösen Investor, über den aber noch nicht so viel Negatives zu erzählen, dass dann eine positive Rolle in dem DFL-Krieg zwischen Fans und DFL. Die haben es hingekriegt, dass sich bei Hertha viele um andere Dinge kümmern, auch wahrscheinlich intern. Ich hätte gern heute nochmal mit Tommy drüber gesprochen, hat sich noch nicht gemeldet. Dass da aber insgesamt ein Bild von, der Verein ist erstmal wichtiger als die Position in der Tabelle. Das finde ich total faszinierend, weil genau das Gleiche habe ich auch gedacht. Der HSV spielt seit 6 Jahren in dieser Liga, war in 6 Jahren immer wesentlich besser, als die Hertha es jetzt war. Und es gab immer Diskussionen beim HSV. Das ist total krass.
Ja, aber auch überregional. Und das ist auch so, jetzt will ich das eigentlich nicht nutzen, um zu sagen, der HSV ist der größere Club. Aber es ist schon, mich erstaunt das einfach, dass das bei der Hertha so schnell so hingenommen wird.
Ja.
Und
bin ich absolut bei dir.
Ja, und dass da jetzt auch keine große Unruhe ist.
Die sind jetzt halt 8 in der 2. Liga und Feierabend. Und es ist kein. Da ist auf jeden Fall mehr Tohuwabohu bei Schalke auf 14.
Ja, aber es hat aber ein bisschen mit der Lage drumherum zu tun, weil du natürlich durch Schalke überstrahlt wirst. Und deswegen kannst du immer sagen: Ja, gut, wir sind ja noch der gute Absteiger und das ist halt eine schwere 2. Liga dieses Jahr. So, du hast ja noch einen Vorhoffnungsträger mit Fabi Rehse zum Beispiel, der. Verlängert hat, ja, genau.
Das hat mich wirklich gewundert, ne? Bis 28 oder so? Boah, Alter. Also, was muss da für eine Ausstiegsklausel drinstecken? Holla, die Waldfee.
Aber das spricht für Fabi Rehse, für den Charakter, dass er, kann mir keiner erzählen, dass der nicht auch Angebote hatte. Und dass er.
Das war einer als für Bremen.
Die herausragende Figur dabei, Hertha auch sagt, okay, ich gehe diesen Weg mit und ich spiele mal mindestens noch eine 2. Liga-Saison. Das finde ich schon stark. Also, da würde ich mich, wenn es jetzt mein Verein wäre, also mega drüber freuen, wenn so ein Leistungsträger einfach sagt, okay, ich bleib jetzt langfristig an. Boah, das ist ein super Signal.
Könnte auch von Fabi Rehse natürlich auch ein schlauer Blickwinkel auf seinen Marktwert sein, weil in den Top 6 in der ersten Liga wäre er jetzt nicht Stamm bei Transfer.
Ja.
Das heißt, er wäre irgendwo wahrscheinlich aber ein super Top-14-Spieler.
Das ist so ein Union-Berlin-Spieler.
Genau, Top-14-Spieler irgendwo in den von 6 bis 12. Und dann ist die Frage, ob du das hergibst dafür, um Volksheld bei Hertha zu sein und nächstes Jahr die Aufstiegsverfahren. Das ist ein Deal, den du eingehst. Und der scheint so ein Typ zu sein, der dann mehr Bock darauf hat, auf den Fahnen abgepflichtet zu sein und wahrscheinlich sich mit dem Verein auch voll zu identifizieren. Das Gleiche hat er ja auch in Kiel schon hingekriegt. Ne? Die sind ja alle zerbrochen, als er da weggegangen ist. Ja. Beeindruckend.
Ja. Gut, dann lass uns jetzt, du hast jetzt gerade Schalke gesagt, Kaiserslautern gehört dazu. Schalke ist noch ein.
Ich muss was zu Paderborn sagen, das möchte ich einmal zwischendurch.
Bitte,
sag mir, wann ich das machen darf.
Nee, dann jetzt.
Ja, da sind wir eigentlich schon durchgaloppiert, Leute.
Ja, nein, aber es gibt eine.
Ordnung.
Ja,
aber es
gibt einen Grund. Und das muss ich hier ganz kurz sagen, das möchte ich auch einmal kurz in die Kamera sagen. Mhm. Denn er heißt Marcel Eickhoff. Marcel Eickhoff hat dem Ruf gefolgt, den ich hier gemacht habe, dass ihr mir da draußen bitte Informationen schicken sollt über euren Verein. Und seitdem kriege ich solche Nachrichten über den SC Paderborn. Ich weiß alles über den SC Paderborn. Ich weiß, warum man seine PlayStation verkauft für den SC Paderborn. Ich weiß, dass es diesen Typen wirklich gibt, der die PlayStation verkauft für den SC Paderborn. Spaß beiseite. Was ganz Interessantes bei ihm ist, und bei ganzen kompletten Ausführungen, inklusive dem, was jetzt am Wochenende passiert ist, war, also die Essenz, die ich mit reinbringe, ist Sieg gegen Wiesbaden, 37 Punkte. Und er hat mir irgendwas von 40 Punkte und Klassenerhalt und sowas erzählt, wo ich ein bisschen gelacht habe. Mhm. Aber, und das ist nämlich die Brücke, die du auch in die andere Tabellenregion, auch theoretisch Kaiserslautern schlagen kannst, das sind ja alles so Mannschaften, Kaiserslautern hat eine größere Fandichte, da brauchen wir nicht drüber reden, ein anderes Gewicht. Aber die so in einem vakanten Momentum sind in dieser Liga, Christus tendig zu etablieren, baust du vielleicht noch oben etwas auf? Was ist das Fundament, was du hast? Wie schnell kann das wieder runtergehen? Und da meinte er halt auch, dass Paderborn in der Vergangenheit ja oft schon das Problem hatte und einfach auch, sind wir uns, glaube ich, alle einig, eine graue Maus ist mit einem grauen Stadion, über das man sonst nicht so viel redet. Mhm. Aber so ein Top-Trainer und ein Top-Scouting und auch gute Talente in den letzten Jahren dazu führen, dass sie sich halt immer wieder etablieren können. Und jetzt haben sie einen super Trainer, spielen ordentlichen Fußball, stehen in der Tabelle wahrscheinlich besser da, als man als Allgemeinfan sie haben möchte. So, mhm. Aber es ist, glaube ich, ein kleiner innerer Kampf, nicht dahin zu rücken, wo Kaiserslautern zum Beispiel steht.
Ja, Paderborn ist auch ganz seltsamer Verein diese Saison von den Ergebnissen her, weil die immer teilweise ja auch richtig untergehen und richtig schlechte Spiele haben. Dann kämpfen sie sich wieder rein und die Ergebnisse sind komplett durchgewürfelt. Also bei Paderborn, wenn man die Ergebnisse durchgeht, das ist komplett durchgewürfelt. Immer auch sehr stark davon abhängig, weil Kwasniok auch ein Trainer ist, der viel probiert, viel anpasst an den Gegner. Und da hat man manchmal sind da sehr gute Sachen dabei, manchmal so mittelmäßige Sachen.
Ja. Aber deswegen letzte liebe Grüße an Marcel und an euch alle die Aufforderung, schickt mir Infos zu euren Zweitligavereinen.
Ja, sehr schön. Also Nico freut sich. Und wir mussten trotzdem jetzt mal die Bahn gen Süden nehmen und in der Tabelle ein bisschen weiter runterschauen. Jetzt haben wir gerade mit Hertha den einen, sagen wir es, wie es ist, enttäuschenden Absteiger besprochen, auch wenn es nicht ganz so krass ist wie beim FC Schalke 04. Und über den reden wir jetzt mal ganz kurz, weil Schalke ist wirklich jetzt in so einem Sog, ist im Abstiegskampf angekommen und kriegt jetzt in dieser Situation eine 13-0-Klatsche in Magdeburg, wo die erste Halbzeit völlig indiskutabel war und in der zweiten Halbzeit eine bessere gespielt wurde, aber eine Vielzahl von Chancen einfach liegen gelassen wurde. Man hätte da auch treffen müssen. Und es ist ja nicht nur die Tatsache, dass du dann in Magdeburg verlierst, sondern es ist ja auch, also zum einen die Art und Weise, aber auch der Zeitpunkt. Magdeburg ist in der Tabelle direkter Konkurrent, ist jetzt vorbeigezogen aufgrund des besseren Torverhältnisses in diesem Spiel. Und man ist jetzt 3 Punkte vor dem Relegationsplatz auf dem Hansa Rostock. Nee, warte mal, das ist die falsche Tabelle, die ich hier gerade habe, glaube ich. Warte mal ganz kurz.
4 Punkte vor Kaiserslautern.
Vier Punkte vor Kaiserslautern. Ich hab gerade noch auf die Hinrundentabelle geguckt und mich gerade schon gewundert. Es macht keinen Sinn, was ich hier sage. Nee, Magdeburg ist auch nicht aufgrund dieses Spiels vorbeigezogen, logischerweise.
Magdeburg ist schon. War trotzdem ein wichtiges Spiel, weil sie hätten wieder an Magdeburg vorbeiziehen können. Ja. Aber Magdeburg, ja, das war halt auch von Schalke, ich habe es mir zeitweise angeguckt, ein sehr wirres Spiel mal wieder. Sie sind da sowieso sehr auswärtsschwach. Also, glaube ich, die zweitschwächste oder drittschwächste Auswärtsmannschaft. Die holen ihre Punkte zu Hause, aber trotzdem ist das keine Entschuldigung dafür, dass du gegen Magdeburg, von denen du ja weißt, die haben viel Ballbesitz, spielen viel hinten rum, suchen viel die Flügel, spielen das Spiel in die Breite tragen, wollen nicht pressen. Und dass sie da so wirklich unvorbereitet gewirkt haben auf dieses Spiel und sich auch so komplett ergeben haben, das war in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gut. Und auch die Fünferkette, die sie jetzt gespielt haben in diesem Spiel, das wirkte auch überhaupt nicht einstudiert, überhaupt nicht funktionabel. Ito konnte auf links machen, was er wollte, ist da wirklich zu überragenden Spielern der ersten Halbzeit mutiert. Und Dito ist ja auch ein sehr wechselhafter Spieler in seinen Leistungen. Eigentlich den du auch gut einfangen kannst. Aber das war ein Komplettausfall. Und das sind zu viele Spiele von Schalke diese Saison, die genau so aussehen, wie dieses Spiel aussah, gerade auswärts. Wobei ich trotzdem halt mit der Heimstärke im Rücken nicht glaube, dass sie jetzt da komplett abstürzen in die dritte Liga. Auch wenn der Vorsprung nicht so riesig ist. Aber sie können doch die Punkte holen zu Hause mit den Fans im Rücken, aber auswärts ist das wirklich nichts. Und die Frage ist auch, wo geht's dann hin langfristig? Weil ich sehe für diese Mannschaft aktuell keine Perspektive auf erste Liga, weil sie auch jetzt wieder komplett alles darauf einstellen, irgendwie in der Klasse zu bleiben. Das ist ja wieder gar keine langfristige Entwicklung. Das ist dasselbe Problem wie seit Jahren bei Schalke, dass jede Entwicklung so komplett abgewürgt wird und dann gesagt, ja, jetzt müssen wir über Abstiegskampf machen.
Ich hab's hier schon 150 Mal erzählt, die Geschichte aus beide gehen runter, Bremen halt. Und das ist ja auch eine Grundsatzfrage, die auch der HSV dann irgendwann sich damals gestellt hat. Mhm. Hältst du die Truppe zusammen? Werder Bremen hat die Bundesliga-Mannschaft zusammenbehalten, hat es geschafft, ist irgendwie wieder hochgekommen. Schalke hat
war nicht die Hälfte geliehen, muss man dazu
sagen. Nee, genau. Und Schalke hatte 26 neue Spieler gefühlt.
Ja. Aber wieder alles halt, das
und das haben sie
jedes Jahr immer
erste alles. Erste Liga haben sie 20 neue
jedes
Spieler.
Jedes Jahr immer alles auch drauf setzen, okay, wir müssen jetzt irgendwie uns retten, aber wenn das dann nachher nicht klappt, dann stehst du blank da. So.
Ja. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, was du gerade beschreibst. Ich glaube ja, also 2 Punkte. Der eine ist, du spielst jetzt zu Hause gegen Pauli, dann zu Hause gegen Paderborn und dann spielst du bei Hertha. Lass mal gucken, das sind jetzt,
ja, genau. Oh, das da recht, ja,
das sind keine drei Wochen, in denen du danach, also aufgrund deiner Heimstärke sowieso gegen Paderborn und St. Pauli 6 Punkte geholt hast.
Lass ja, mal. Andererseits kannst du gegen Paderborn und St. Pauli zu Hause auch ein bisschen wieder
Kampf
reinwerfen.
Was machst du, wenn du einen Punkt holst?
Gegen wen? Gegen St. Pauli oder in den drei Spielen?
St. Pauli, Paderborn, Hertha. Stell dir mal vor, du holst nur einen Punkt. Ja. Worst case. Ja, irgendwo. Dann
kannst du hoffen, dass Kaiserslautern noch mehr implodiert.
Dann ist die Frage, ob Kaiserslautern irgendwann angefangen hat, wieder Fußball zu spielen. Ob der von
Friedhelm.
Ihm hochgelobte Friedhelm Funkel, ne?
Ja, ich habe mich gefragt, ob sie da einfach unsere Sendung gesehen haben und dann den Namen Friedhelm Funkel gehört haben und gedacht, ja, den gibt's ja auch noch.
Komm, Alter, aber das kommen wir gleich zu. Also ich mach mir wirklich, also, und das mache ich für meinen Freund Pillow. Und Pillow hat.
Da ist er, der Pillow.
Ja.
Bingo-Karte einmal abhaken.
Wieso? Ach so, ja, Entschuldigung. Aber ist ja so, Mann, ich kann doch nichts dafür. Ich und am Wochenende und ich frage ihn, und was ist denn da los? Und er sagt, ich keine Ahnung, ich hab noch einen Elfmeter ausgeschaltet. Also wenn sogar Pillow anfängt, so gleichgültig seinem Verein gegenüber zu werden, dann mache ich mir wirklich Sorgen um Schalke 04.
Geht auch zur Diskussion um Tönnies wieder los, ob der wieder zurückkommen soll.
Es gibt ja auch so wilde Gerüchte, die im Internet gegangen sind, dass Geritz und die Mannschaft irgendwie mit Dreier- und Viererkette sich da nicht einig werden und so. Das hört nicht auf dann mit den Rumors und mit den Problemen.
Ja, absolut. Also da ist eine Menge im Argen und ja, das ist natürlich jetzt eine Gemengelage, die wirklich gefährlich ist bei Schalke.
Danach Karlsruhe, Hannover.
Die haben ein amtliches Programm, ja.
6 Wochen.
Ja, das
ist, alter Schwede.
Ja, vielleicht ist das aber auch jetzt, keine Ahnung, wenn sie so gegen Vereine spielen, die ihrerseits gewinnen wollen, das Spiel machen wollen, vielleicht hilft ihnen das auch.
Die haben am Ende Osnabrück, Rostock, Fürth. Und stell dir mal vor, Schalke 04 muss in Klasse halt gegen Osnabrück und Rostock in direkten Duellen.
Okay, das will man nicht. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, dass Schalke absteigt. Ich kann es mir nicht vorstellen. In meinem Hirn ist dieser Verein zu groß. Und wenn die in die Regionalliga gehen, kann man sich gar nicht ausmalen.
Ja, aber
in die dritte Liga gehen, nicht
Regionalliga. Vor 20 Jahren auch niemand hätte es eben gesagt. Vor 25 Jahren, 1860, wird jahrzehntelang in Regionalliga und dritter Liga versauern, hätte es auch gesagt.
Ja, ich weiß, aber 1860,
Traditionsverein, ja, Deutscher Meister.
Aber 1860 hat ja auch nicht das Potenzial zu der Zeit auch nicht gehabt, was Schalke jetzt hat. Ja, also die mit dieser Arena, mit den Fans, mit den Mitgliedern, die sie haben, das ist nochmal eine andere Größenordnung, wenn Schalke runtergehen sollte. Und das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
Ja. Stimmt, das ist sicher. Also da gibt's schon, also das Bremen kleiner als Schalke in der
ja, klar,
Wahrnehmung. Da gibt's 4, 5 Vereine auf der Größe von Schalke 04, die du da vergleichen kannst.
Das ist letztlich auch so ein bisschen, so blöd es klingt, das Schöne am Fußball, dass es ja natürlich am Ende um das geht, was auf dem Platz passiert.
Wichtig ist auf dem Platz.
Wichtig ist auf dem Platz. Und wenn du natürlich jahrelang jegliche Weiterentwicklung dich verweigerst wie Schalke, dann bist du irgendwann an so einem Punkt.
Mhm. Ja.
Oder halt wie in Kaiserslautern aktuell.
Und da wolltest du ja gerne mal hin.
Friedhelm, wunderbare Überleitung.
Friedhelm Funkel hat sein Debüt gefeiert.
Kannst du uns taktisch erarbeiten, was Friedhelm Funkel da veranstaltet hat?
Ja, Manndeckung, 4-2-3-1, war jetzt nichts Spezielles. Ich finde, die Entscheidung, da müssen wir jetzt einmal kurz drüber reden, zu Friedhelm Funkel ist seltsam. Und damit will ich jetzt gar nicht mein Faible für Laptop-Trainer und für alles taktisch in irgendeiner Form zur Schau stellen und jetzt irgendwie sagen, es kann so ein Trainer der alten Schule kann nicht funktionieren. Man kann ja auch zum Beispiel sagen, dass sie jetzt weniger Chancen zugelassen haben, aber sie haben halt 4 Tore kassiert dabei.
Mhm.
Aber du fängst diese Saison an mit, Dirk Schuster, oder? Nee. Bin ich jetzt.
Ja, dann kam Gramotzes irgendwann.
Doch.
Und dann.
Genau, Dirk Schuster
an, ne?
Genau, du fängst die Saison an mit Dirk Schuster. Ein Trainer, der für Kampf steht, für Leidenschaft, für eine stabile Defensive, für dass man da die Spieler anzündet. Sagst du, das funktioniert nicht mehr, weil wir in so eine Abwärtsspirale haben? Holst Gramotzes. Ein Trainer, der für Kampf, Leidenschaft, für defensive Stabilität, für all das steht. Also wird all dasselbe stehen. Mhm. Nur es dann nachher noch ein bisschen schlechter ausführt, als Dirk Schuster es gemacht hat. Und jetzt holst du mit Friedhelm Funkel einen Mann der alten Schule,
der für
Kampf,
steht.
Leidenschaft, defensive Stabilität führt. Und das ist doch irgendwie, sollte man da nicht, wenn man merkt, das hat jetzt mit dem zweiten Trainer auch nicht funktioniert, jetzt wollen wir noch den dritten Trainer, der vielleicht mal eine andere Klangfarbe reinwerfen, um das mal neudeutsch zu formulieren.
Ja, ist interessant. Also, dass Gramotzes so ein Fehlgriff sein sollte, dass hat man vielleicht auch nicht unbedingt absehen können.
Als hättest du es nicht aber schon, also ja.
Weiß ich nicht. Aber der hat ja gar nicht funktioniert.
Nö, aber hat auch auf Schalke nicht funktioniert.
Ne? Ja. Aber auf Schalke zu funktionieren ist auch recht schwierig.
Ja, aber Kaiserslautern ist doch das gleiche.
Kaiserslautern ist
das gleiche wie Schalke.
Ja. Ist das Schalke der Pfalz?
Ja. Schalke der Pfalz.
Schön gesehen. Ja, ist da wirklich.
Auch, ist ja auch ein Traditionsverein.
Bei Schalke musst du ja eigentlich auch nur Trainer. Also wird ja auch immer nur Trainer gefordert, die Kampfgeist. So. Ja. Also.
Ich will auch gar nicht sagen, dass das mit Philipp Vogel jetzt nicht vielleicht funktionieren und zum Klassenhalt führen kann. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. Nicht, weil Friedhelm Funkel ein schlechter Trainer wäre, sondern weil das, was er ja jetzt probieren wird, haben jetzt seine beiden Vorgänger wahrscheinlich auch schon probiert. Ist ja nicht so, dass da noch niemand auf die Idee gekommen ist, die Defensive stabilisieren zu wollen oder Mann gegen Mann zu spielen. Die Ideen kamen alle schon.
Aber vielleicht sind es ja auch nicht nur diese Ideen, sondern zu einem Trainer gehört ja auch ein bisschen mehr dazu.
Ja.
Sondern es ist ja auch die Menschenführung und es ist die Erfahrung, die Resistenz vielleicht auch in Krisensituationen. Und das ist, glaube ich, ein Faktor in der Kabine. Wie sprichst du mit der Mannschaft? Wie stellst du sie ein? Oder mag vielleicht der Spielstil ähnlich sein, die Grundidee ähnlich sein, aber wie du sie dann umsetzt, das ist immer noch ein People's Business auch, dass du das ja vermitteln musst. Und vielleicht ist Friedhelm Funkel mit der Erfahrung, mit der Ruhe keine so schlechte Idee, weil er hat ja auch von sich aus irgendwann dann gesagt, vor ein paar Wochen, er hat noch mal wieder Bock, er spürt noch mal das Feuer und will noch mal wieder ran. Also ich kann das ein Stück weit nachvollziehen und würde das, wie gesagt, noch mal über die grundsätzliche Spielidee hinaus beurteilen wollen. Jetzt nach einem Spiel ist es schwierig. Es gibt keinen Trainereffekt, das ist klar. Aber ich würde jetzt Friedhelm mal machen lassen und mal gucken, bevor wir ihn jetzt abschreiben.
Ja, da habt ihr recht. Das kann auch funktionieren, wie gesagt. Ist natürlich wieder auch keine langfristige Lösung. Okay, ist wieder dieses kurzfristige Denken, dass man es irgendwie rettet.
Klasse halt,
ja. Ja, Klassenerhalt. Und ja, sie ist aber auch skeptisch, weil die Mannschaft hat ja auch schon bewiesen, dass sie auch selbst mit der Aufgabe überfordert ist, über 90 Minuten durchweg konzentriert zu verteidigen. Das war ja immer in allen Spielen auch das Problem, dass sie immer gute Phasen dabei hatten, wo sie dann auch defensiv gut standen. Und dann gab es aber dann, das haben sie nie über 90 Minuten durchgehalten. Vielleicht ist das in der Mannschaft nicht drin, ich weiß es nicht. Aber vielleicht kriegt Friedhelm Funkel das rausgekitzelt und wir haben ihn unterschätzt. Ich habe ihn unterschätzt, ihr habt ihn nicht unterschätzt, ihr habt ihn jetzt hier gelobt.
Was heißt gelobt? Ich sag, also das ist ja.
Leute. Der ihn hoch gelobt hat und hier überall mit in die Bundesliga-Vereine mit reinreden wollte, der ist heute nicht hier.
Ja.
Ich bin der Meinung, dass es, also, und da steckt auch die Kurzfristigkeit mit der Fähigkeit, hilft es für den Klassenerhalt, aber es hilft nicht den Spielern, die mit auf dem Platz stehen, auch nur einen Deut weiter einen Trainer zu haben, der halt nach diesem alten Schlag funktioniert. So, ich finde, das ist die größte Gefahr, die du aufbauen kannst bei Kessler. Selbst wenn der das hinkriegt, im letzten Spiel den Klassenerhalt zu schaffen, dann hinterlässt er einen Scherbenhaufen, der danach emotional in sich zusammenbricht, um dann was Neues zu bauen.
Ja. Also, ja.
Ich finde es eine falsche Entscheidung.
Kann nicht sagen, dass es nicht so kommt, aber ich würde ihm trotzdem jetzt noch ein bisschen, und ich würde auch ihn jetzt nicht so klein machen und das an seinem Alter festmachen. Das kann auch für so eine Mannschaft von Vorteil sein. Genau. Ja, also
Zonenliga, tolles Format.
Dritte Liga, keine Pfalz, da ist doch irgendwas ist da noch zu holen.
Keine Pfalz.
Keine Abstieg, keine Pfalz. Abstieg, keine Pfalz. Irgendwas ist da zu holen.
Spielt Osnabrück noch eine Rolle im Abstiegskampf?
Aber der Koshinat ist ja schon aufwärtstrend zu erkennen. Mhm. Der hat sich vor allen Dingen defensiv wahnsinnig stabilisiert.
Stell dir mal vor, die gewinnen noch zwei Spiele irgendwo.
Ja, gegen HSV spielen sie jetzt auswärts. Ist ganz schwierig, kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Aber der HSV unterschätzt sie auch nicht mehr nach dem Hinspiel.
Ja.
Die haben was wieder gut zu machen.
Friedhelm Funkel hat jetzt Rostock, dann zu Hause Osnabrück und dann in Hannover.
Ja, sowas natürlich gegen Kaiserslautern Osnabrück wird kein schönes Spiel. Kann ich mal versprechen.
Nee, wird
kein schönes Spiel.
10.3.13:30 Uhr. Die Liebhaber gucken es sich an.
Ja, also für Osnabrück wird es schwierig, auch wenn sie jetzt gewonnen haben. Und grundsätzlich finde ich auch in den letzten Wochen davor sich aufbäumen und sich zeigen und sich nicht dem Niedergang ergeben. Da waren schon einige hoffnungsmachende Auftritte dabei in den letzten Wochen. Aber es ist halt einfach eine Punktehypothek, die sie mit sich rumschleppen. Wir reden von 7 Punkten auf Platz 16. Und es ist ja so, dass die Vereine da auch Bock haben, noch zu punkten. Also es ist ja nicht so, dass Rostock und Kaiserslautern jetzt alles liegen lassen. Das heißt, das ist in 11 Spielen einfach brutal schwierig, diese Lücke zu schließen. Von daher glaube ich nicht, dass auch wenn man ein verbessertes Osnabrück gesehen hat und nicht nur aufgrund des Sieges gegen Hannover, glaube ich nicht, dass das für Osnabrück reicht.
Ja, gerade wenn sie selbst, aber vielleicht holen sie sich ja noch irgendwie Punkte, gewinnen gegen Kaiserslautern, Wiesbaden, Selbst wenn sie dann rankommen, haben sie am Ende dann aber auch Spiele gegen Gegner, die vor ihnen stehen, die sie nicht machen werden. Also wo man sicher sein kann, wenn halt Osnabrück trifft auf Braunschweig, Braunschweig hat 4 Punkte Vorsprung oder 3 Punkte, dann wird Braunschweig sagen, macht ihr mal, und dann wird Osnabrück nicht hinbekommen. Das ist das traurig aber wahr, auch wenn ich natürlich mit Osnabrück sympathisiere.
Traurig aber war es auch, dass die Sendung jetzt vorbei ist. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was haltet ihr von der zweiten Liga dieses Jahr? Wer geht rauf? Wer spielt Relegation? Wer steigt ab? Was sind eure Spekulationen? Und das Gute ist, wenn ihr sie jetzt in die Comments schreibt, dann könnt ihr sie am Saisonende nochmal mit einem kleinen Screenshot nochmal posten und sagen, ich hatte recht. Ist auch ein gutes Gefühl dann. So, wir sehen uns auf dem Bundesliga-Kanal sowieso in schöner Regelmäßigkeit. Die Hauptsendung Bundesliga kommt wie immer montags. Und da solltet ihr in jedem Fall auch nochmal reinschalten und zusehen. Vielen Dank, das war's von uns. Tschüss und auf Wiedersehen.